Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Mit Katja Bigalke. Hi. In der Regel brauchen Menschen, die in die Politik gehen, ja gute Netzwerke. Gut ist es auch, einen Job zu haben, der einen in der Gesellschaft erdet. Und selbstverständlich ist meistens auch ein irgendwie geartetes Zuhause zu haben. Steven Braun hat lange Zeit gar nichts davon gehabt. Und trotzdem kam der 29-Jährige als Obdachloser in die Stralsunder Bürgerschaft. Seine Kandidatur, die war ursprünglich eigentlich eine Schnapsidee, sagt er. Inzwischen ist ihm der Job aber zur Routine geworden. Die Frage ist nur, wie ist das für jemanden, am Rande der Gesellschaft in die Politik einzusteigen? Und was bedeutet politische Verantwortung, wenn man selbst von so vielen im Stich gelassen wurde? Unser Reporter Franz Paul Helms hat sich das gefragt und Steven Braun mehrfach getroffen.
Gleich geht's los. Im großen Sitzungssaal des Stralsunder Rathauses nehmen die Abgeordneten der Bürgerschaft langsam Platz. Hände werden geschüttelt, irgendwo klingelt noch ein Telefon. Auf den Tischen stehen Laptops und Wassergläser. Viele hier tragen Blusen, Jackets und weiße Hemden. Nur einer fällt sofort auf. Ganz rechts sitzt Steven Braun. Gerade hat er seinen Zylinder vor sich auf den Tisch gelegt. Auf dem Rücken seiner schwarzen Lederjacke steht in großen Buchstaben Fuck you. Nieten zieren die Schultern. Er ist 29 Jahre alt und sitzt für die Partei in der Bürgerschaft, als Teil der Fraktion der Linken. Ein paar Abgeordnete nicken ihm zu, einer winkt kurz durch den Saal. In der Bürgerschaft geht es heute um die Werft der kleinen Stadt und um eine Kormoran-Invasion im Hafen. Außerdem auf dem Programm Lärm und Ärger von Jugendlichen und Obdachlosen in der Altstadt.
7.11, Prävention und Sicherheit im Umgang mit Konflikten in der Stralsunder Altstadt. Annette Kindler, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, SPD, Piratenpartei. Bitte, Herr Tanschus.
Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Kinder.
Steven Braun verschränkt seine Arme, als der zuständige Stadtbeamte nach vorne ans Rednerpult kommt, um sich den Fragen der Abgeordneten zu stellen. Dann hebt er den rechten Zeigefinger in die Luft, meldet sich.
Herr Braun.
Ich habe nur eine Frage, es wurde jetzt sehr viel über Kinder und Jugendliche, aber wie wird mit den Obdachlosen umgegangen? Gibt es da irgendwelche Pläne oder wie macht man das da?
Genau, also zu dem Thema grundständig gibt es in Stralsund einen guten Wohnungsmarkt, dass man Wohnungen finden kann. Es gibt eine sehr gute Obdachlosenunterkunft, guter Standard, freundliches Personal.
Steven Braun lehnt sich ein wenig in seinem Stuhl zurück, während der Beamte erklärt, dass Obdachlosigkeit in Stralsund kein Problem ist. Dass man als Obdachloser einfach eine Wohnung finden kann, wenn man es denn will. Er sieht das anders und er weiß, wovon er spricht. 3 Jahre war Steven Braun wohnungslos, wusste selbst oft nicht, wo er nachts schlafen soll. Heute Nacht wird es zum ersten Mal anders sein. Aber dazu später. Drei Wochen vor der Bürgerschaftssitzung treffe ich Steven Braun zum ersten Mal. Es ist ein kalter Freitag Mitte Februar, als er mich vom Bahnhof abholt. Bei meiner Recherche habe ich immer wieder versucht, ihn zu siezen, weil man das so macht als Journalist und weil es genügend Geschichten gibt, in denen Wohnungslose nur mit Vornamen vorkommen. Ganz selbstverständlich irgendwie. So als wären das Menschen, die man eben duzt. Aber keine Chance, Steven will nicht gesiezt werden. Als ich ihm ein Mikrofon anstecke, albert er erstmal herum.
Fremdscham, yeah, cringe. Also ich werde mich wahrscheinlich für ein paar Sachen schämen, aber im Endeffekt muss ich jetzt auch nicht wie geleckt rüberkommen.
In der Ankunftshalle gegenüber von uns stehen 3 junge Bundespolizisten, die uns auffällig mustern. Auch heute trägt Steven seinen Zylinder und die Lederjacke mit den vielen bunten Pins. Durch seine Ohren hat er große Sicherheitsnadeln gepierst.
Wir sind sie sehr freundlich irgendwie. Ich war im Zug heute 3 Polizisten getroffen. Und der eine guckt mich erst an, so um zu checken, so, hat da irgendwas konsumiert oder so. Und auf einmal guckt er mir, da kenne ich sie nicht irgendwoher. Aus der Ostsee-Zeitung. Und auf einmal habe ich mich ganz herzlich mit denen unterhalten, mit den dreien. Ich fand das ziemlich lustig. Ich habe mich auch gefragt, so, läufst du denn aber auch so in die Bürgerschaft rein?
Steven deutet auf seine rot-weiße Krawatte aus Blech, die er aus den Resten von Sternburg-Bierdosen gebastelt hat.
Dann habe ich die Krawatte rausgeholt und habe die dann angelegt. So, ja. Einige haben auch gesagt, seitdem ich in der Politik bin, habe ich mich total verändert. Man sieht das ja schon im Äußeren. Absolut abgehoben.
Wir laufen los. Es sind -2 Grad. Die Kopfsteinpflaster auf dem Weg in die Stadt sind mit Schnee bedeckt. Wir kommen an kleinen bunten Häusern vorbei. Und ich merke, wie die Passanten, die uns entgegenkommen, Steven anstarren. Ihm sei das scheißegal, sagt er. Die Einstellung muss man vermutlich auch haben, denke ich, wenn man als wohnungsloser Punk in die Politik geht.
Und ich gebe zu, wir haben nicht so viele Obdachlose wie andere Städte. Das ist natürlich klar. Dafür ist auch Stralsund viel zu klein einfach. Aber allein schon, dass das Obdachlosenheim überfüllt ist und dass Leute immer noch in der Kälte pennen müssen. Wenn wir schon so wenig Obdachlosen haben, sollten wir wenigstens das geschissen bekommen, dass wenigstens die wenigen, die wir haben, keiner auf der Straße pennen muss bei Kälte und sowas. Da muss auch irgendwas schieflaufen mit der Wohnungsvermittlung.
Deshalb ist Steven Politiker geworden und seit fast 2 Jahren in der Stralsunder Bürgerschaft. Er will erreichen, dass der städtische Wohnungsbaukonzern besser begründen muss, wenn ein Wohnungsantrag einer obdachlosen Person abgelehnt wird. Steven reißt die Hände in die Luft, um seinen Punkt zu erklären.
In Stralsund gibt es auch viele leere stehende Wohnungen. Da hat der Bürgermeister zum Beispiel recht gehabt. Das stimmt. Da kann ich nicht verstehen, warum so viele Leute auf der Straße sind. Und das ärgert mich. Weil ich finde, jeder sollte eine Wohnung haben.
Steven ist selbst seit 3 Jahren wohnungslos. Und mindestens genauso lange sucht er ein eigenes Zuhause.
Ich habe zum Beispiel nur meine Umhängetasche und die Garnitur. Und Schlafsack und Zelt habe ich versteckt wo. Und dann habe ich noch ein paar Brotdosen, wo ich dann noch anderen Klimperkram habe, wie ein bisschen Geld oder so, das ich auch noch versteckt habe. Aber wenn irgendwas ist, zum Beispiel man beklaut mich oder so, dann habe ich nicht alles da. Dann hat man nur das, was gerade in der Tasche ist. Und der Rest ist halt woanders. Entweder passiert das halt so, ich treffe halt Leute und die sagen, ich kann bei denen pennen. Wenn ich aber jetzt niemanden so habe, dann würde ich jetzt erstmal einfach die Kontakte, die ich kenne, jetzt hier einfach mal anschreiben und durchklingeln. Ich würde meinen Bruder fragen, ich würde meinen anderen Kumpel fragen und entweder die schreiben mir zurück und sagen, ja klar, oder halt nicht.
Sein Telefon braucht er, um sich einen Schlafplatz zu organisieren. Eine Zahnbürste oder einen Kamm hat er nicht dabei. Steven meint, dass er sich nur selten die Zähne putzt, wenn er mal bei Freunden oder Verwandten schläft. Und wenn er nirgendwo unterkommt, dann schläft er auf der Straße. Selbst an Nächten wie heute, an denen -5 Grad angekündigt sind. Den Ort, an dem er früher öfter übernachtet hat, will er mir jetzt zeigen. Wir laufen durch ein Industriegebiet am Rand der Stadt. Häuser gibt es hier kaum. In der Ferne rauschen Autos über eine große Brücke. Vor uns steht ein altes, geziegeltes Bahnhofsgebäude. Daneben ein paar Bauzäune. Das Gebäude steht leer, trotzdem halten hier noch Züge.
Da oben im Dachstuhl konntest du easy rein, also von hinten. Ich weiß nicht, ob die das jetzt so renoviert haben, dass man da nicht mehr reinkommt. Früher war das halt, da war auch hier am Dachstuhl war da ein Riesenloch drin, weil das so durchgefault ist. Es kam Wasser durch, scheinbar wurde auch drin Feuer gelegt, weil auch die ganzen Balken vom Dachstuhl alle komplett schwarz und kohlig waren. Aber das haben sie natürlich jetzt renoviert komplett, also der ganze Dachstuhl ist neu.
Durch den großen Haupteingang kommen wir zu den Gleisen. Steven steht auf dem Bahnsteig und zeigt auf das frisch gedeckte Dach des alten Bahnhofs. Er lächelt.
Die Security schaue ich dann immer raus bei solchen Sachen. Da sieht man es ganz gut. Die Fenster hinten waren nämlich kaputt. Da konntest du durch die Fenster einsteigen. Das heißt, ich kann das ja einmal vorführen. So, ist man hier rüber.
Dann springt er über die Bahngleise und geht über ein Vordach zu den Fenstern des alten Bahnhofs. Dieses Mal steigt er nicht ein, sondern bleibt davor stehen.
So bin ich halt immer reingekommen ins Gebäude. Und ich fand das halt toll, die Sanitäranlagen waren halt immer noch da. Also Toiletten, konntest kein Wasser benutzen. Aber die Abwassersysteme wurden nicht verstopft. Dadurch konntest du halt Wasser reinkippen und dann hat trotzdem durchgespült. Dann bin ich meistens oben in den Dachstuhl gegangen und hab dann da oben mich irgendwo hingelegt. In irgendeine Ecke, wo man mich nicht sofort sieht.
Ich habe irgendwie erwartet, dass dieser Ort für Steven eine Notlösung war. Etwas, das er hinter sich lassen will. Aber er ist nicht traurig oder verzweifelt, wenn er von den Nächten erzählt, die er in dem alten Bahnhof verbracht hat. Er sagt, er hat hier keine schlechte Zeit gehabt. Wir sind auf dem Weg zurück in Richtung Innenstadt. Wie ist er überhaupt in diese Situation gekommen, will ich von ihm wissen.
Ich wurde tatsächlich in Rittnitz-Samgarten geboren, bin aber nachher mit 10 Jahren in Heimrichtung gekommen für schwer erziehbare Kinder. Das ist eine sehr komplizierte Sache tatsächlich und auch für mich persönlich eine sehr traumatische Geschichte, das Ganze. Ja, ich sag mal so, ich war halt früher, gibt's nicht gerne zu, aber ich war ein Opfer. Ich war also der typische Typ, auf den alle rumgehackt haben. Ich würde zwar gerne was anbehaupten, dass ich so voll der Coole war.
Steven schaut auf den Boden. Er erzählt, dass er früh Probleme gehabt hat in der Schule und mit seinen Mitschülern. Deshalb hätten ihn seine Eltern in ein Heim in Kiel gesteckt. Er sagt, dass er dort viel Gewalt erlebt hat und von einem Mitbewohner missbraucht wurde. Geholfen wurde ihm nicht. Mit 18 konnte er die Einrichtung verlassen. Da war er zum ersten Mal wohnungslos.
Ich sag mal so, es war der schönste Moment, weil ich frei war. Und dieses Gefühl, einfach da von der Heimrichtung rauszugehen und zu wissen, dass man sich diese ganze Scheiße nicht mehr da geben muss, das war so der glücklichste Moment in meinem Leben persönlich. Also so dieses Freiheitsgefühl an sich, so, das ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl und auch ein sehr schönes Gefühl. Der schönste Moment war, ich bin rausgegangen von der Heimrichtung und dann war ich in der Stadt und saß auf der Bank und dachte mir so, okay, scheiße, was jetzt? Da habe ich dann überhaupt keinen Plan gehabt, weil ich auch nicht wusste, so, was mache ich denn jetzt? So, ich wusste ja nicht, dass man zum Amt hingehen kann, da auch Bürgergeld bekommt und sowas. Naja, weil ich habe zum Beispiel jemanden... Oh. Ja, Braun. Hallöchen. Und, bist zu Hause oder wie?
Steven telefoniert kurz mit einer Freundin. Mir hängen seine Worte noch nach. Eigentlich habe ich nie darüber nachgedacht, dass man sich auch frei fühlen kann, weil man keine Wohnung hat. Kein Ort, um den man sich kümmern muss und natürlich auch keine Miete, die man jeden Monat zahlen muss. Mit Anfang 20 bekommt Steven einen Platz im betreuten Wohnen. 7 Jahre bleibt er dort, bis er rausgeschmissen wird, weil er immer wieder trinkt und sich nicht an die Regeln hält. Das war vor 3 Jahren. Er hat es selbst verkackt, meint Steven dazu.
Natürlich wollte ich immer halt eine Wohnung haben. So. Mir war das scheißegal, die Größe einer Wohnung. Ich wollte immer so einen Raum haben, wo ich mich sicher fühlen kann. Eine warme Dusche, das vermisse ich wirklich sehr stark. Dass ich einfach sagen kann, so scheiß drauf, Klamotten raus, ab in die Dusche, schön heiß duschen. Das ist, glaube ich, so das Schlimmste, was mir fehlt. So. Ich müffel. Ich merke selber, dass ich müffel. Und ich weiß gar nicht, so, wenn du Klamotten sehr lange Zeit trägst, dann fühlen sie sich so schmierig, eklig an. Dieses Gefühl ist wirklich ekelhaft. Immer wenn ich dann mal zur Gelegenheit komme, Klamotten zu waschen und sowas, mal richtig schön duschen zu gehen, dann ist so ein schönes Gefühl.
Es ist dunkel geworden inzwischen. Wir laufen auf einer wenig befahrenen Straße an kleinen Einfamilienhäusern vorbei, in denen die Lichter angehen, in denen Menschen zu Hause sind und sich vielleicht gerade etwas zum Abendessen kochen. Steven weiß noch nicht, wo er heute Nacht schläft. Zu sagen, wie sich das anfühlt, das fällt ihm irgendwie schwer.
Ich sag mal so, ich habe auch natürlich Momente, wo ich dann ziemlich verängstigt oder sowas bin. Oder halt auch ziemlich nervös bin oder sonst was. Aber ich habe aber auch gelernt, halt die Dinge auch gut zu überspielen. Ich habe schon versucht, wirklich mir eine anzustrengende Wohnung zu bekommen. Das hat nicht immer so ganz gut funktioniert. Mal lag es an die Vermieter, mal lag es aber auch an mir selber, dass ich zum Beispiel auch Termine nicht wahrgenommen habe, weil ich dann halt irgendwas verschlafen habe oder halt es mir einfach nicht gut ging oder sowas. Und dann zweifelt man auch an sich selber so, ob man nicht doch vielleicht einfach, sag ich mal, sich auch selber im Weg steht, weißt du, ich meine? Dass man irgendwie so, da denkt man so, bin ich kaputt oder so? Wieso verpenne ich den Scheißtermin? Ich weiß doch, dass das Scheiß wichtig ist.
Wir sind wieder am Bahnhof angekommen. Ich werde mich gleich auf den Heimweg machen und wenn alles gut läuft, dann liege ich in 3 Stunden in meinem warmen Bett. Steven weiß immer noch nicht genau, wo er heute Nacht schlafen wird.
Das stört mich wahrscheinlich erst um 23 Uhr. Weil dann wird's knapp. Da habe ich nur 1 Stunde, um zu fragen, wo ich pennen kann. Weil um 0 Uhr frage ich keine Sau mehr. Aber selbst wenn, ich würde mich einfach im Intercity Hotel hinlegen zum Pennen, das ist warm. Und die schmeißen einen um 4 Uhr morgens, glaube ich, erst raus.
Du hast doch gar keinen Schlafsack oder so dabei.
Nö, ich hab eine dicke Jacke an. Da drin ist es nicht so kalt. Und hier, ich habe die Tasche, die ich als Kissen verwenden kann.
Wir verabschieden uns und ich steige mit einem doofen Gefühl in den Zug. Und kurz nach 1 bekomme ich eine Nachricht von Steven, dass er im Warmen liegt und jetzt schlafen geht. Er ist für die Nacht auf dem Sofa seines Bruders untergekommen. Als ich Steven das nächste Mal treffe, ist er aufgeregt. Er hat heute einen Termin bei einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Und er wird vielleicht wirklich eine neue Bleibe bekommen.
Ich versuche meine Aufregung so ein bisschen noch runterzuhalten, weil ich nicht weiß, ob das was wird oder nicht. Nicht, dass ich mich zu sehr freue und nachher heißt es, tut uns leid. Aus irgendwelchen Gründen, nö. Also passieren kann immer was.
Aber erstmal will Steven mir jemanden vorstellen. Bert Linke. Der Mann, der dafür gesorgt hat, dass Steven Politiker geworden ist. Er führt mich durch eine kleine Straße mit Pflastersteinen zu einem weißen Einfamilienhaus.
Wenn man da ist. Ah ja. Da ist er schon. Das ist Bert Linke.
Moin, Moin. Hallo.
Hi. Franz, freut mich. Hallo.
Bert. Biggi.
kurz rein.
Ja, machen wir. Wir wollen gar nicht stören. Danke.
Ich muss kurz den Geschirrspüler machen. Jo.
Pinky ist Stevens Spitzname, weil er früher einen pinkfarbenen Irokesen hatte. Bert Linke trägt Jeans, Sneaker und eine schwarze Hansa Rostock Mütze. Er nimmt uns wieder mit raus. Ein paar Minuten laufen wir durch die Kälte bis zu einem zugefrorenen Teich. Hier hat Linke mehrere Jahre eine Kneipe und einen Bootsverleih betrieben, den Bürgergarten. Und genau hier hat auch Stevens Karriere als Stadtpolitiker begonnen, mit einer ziemlichen Schnapsidee.
Wollen wir hier mal kurz stehen bleiben?
Ja, klar.
Hier ist er. Und Bert, ich weiß nicht, wie das kam, aber Bert kam auf einmal zu mir zu. Ich hatte einen Tee, ich war auch ein bisschen bekifft so. Ich so, ey, willst du nicht zur Wahl aufstellen? So, das wäre ja das Ding hier, als obdachloser Punker in der Bürgerschaft. Ich habe mir das so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen und dachte mir so, das ist verdammt lustig, ja, das machen wir. Und dann haben wir natürlich ein bisschen experimentiert mit den Wahlplakaten und sowas. Dann hat er gesagt, so, weißt du was, wir machen einfach so schön so in dieser altdeutschen Schrift, in braun, wir braun, aber dann meine Fresse natürlich drauf, so übelst die Zecke. Und ihn, weil er heißt Linke, und dann hatten wir einfach nur, wählt braun, wählt Linke. Und das war halt ziemlich lustig.
So hatten wir einen hohen, sag ich mal, Marketingfaktor und haben dann in der Stimmenanzahl einen Sitz bekommen. Dann haben wir erstmal gewonnen und dann ging es darum, Fraktionsbildung, ne? Mit wem geht man hier zusammen?
2024 gewinnen Bert Linke und Steven einen Sitz in der Bürgerschaft für die Partei. Aber Linke gilt seit Jahren als Kritiker der Stadtpolitik. Lange gab es Streit um den Betrieb seiner Kneipe. Bei einem Boxevent hat er sogar den Bürgermeister zum Kampf herausgefordert. Bei einer anderen Gelegenheit den Rücktritt des Stadtoberhaupts gefordert. Und das kam nicht bei allen so super gut an.
Und dementsprechend hat meine Person noch ein bisschen polarisiert. Das heißt, selbst hier bei der SPD und bei den Grünen waren die auch nicht so angenehm, so dass sie im Prinzip selbst die sagten, okay, nee, mit Bert Linke wollen wir nicht zusammenarbeiten. Und dann sage ich, okay, dann trete ich zurück. Und so kam dann Pinky ins Spiel. So, also sagten sie lieber, ey, wir nehmen lieber Obdachlosen, das meine ich gar nicht mal negativ.
Steven und Bert Linke stehen nebeneinander vorm Teich. Sie kichern, während sie sich an ihre politischen Anfänge erinnern. Fast ein bisschen so, als wollten sie sich noch einmal vergewissern, wie absurd das eigentlich alles ist. Doch aus der Geschichte, über die sie erst lachen, wird irgendwann ernst.
Man assoziiert Obdachloser ja gleich mit Assi. Man denkt das ja meist, aber ist er ja gar nicht. So, und ist oft eben einfach ansprechbar, dass er jetzt das erreicht hat, auch mit der Konstanz, die er auch an den Tag legt, da auch hinzugehen und vor allem auch Kante zu zeigen. Gerade vor diesen Persönlichkeiten mit der Nase hoch und des Biedermanns hier in dieser Region. Und er durch seine schillernde Person, die er ja auch umsetzt und auch mit seiner Sprache, hat er es jetzt geschafft, eben auch eine Wahrnehmung zu haben, sodass es sich so langsam auch schickt, sich mit ihm zu zeigen.
Während Bert Linke spricht, schaut Steven ihn aufmerksam an. Ich meine, in seinem Blick auch ein bisschen Stolz zu erkennen.
Wenn er jetzt hier dranbleibt, dann Landtagswahlen sind in Mecklenburg-Vorpommern, da hat er auf jeden Fall Profil, ne? So, und passt eigentlich genau an diese Zeit. Und ich wünsche ihm einfach, dass es seine Zeit jetzt wird, so.
Wir machen uns auf den Weg zu Stevens Termin bei der Wohnungsbaugesellschaft. Noch so ein Meilenstein in der Entwicklung von Steven seit der Schnapsidee mit der Bürgerschaft, denke ich. Genau wie der Moment, an dem er erfährt, dass er wirklich ins Rathaus einzieht.
Eigentlich habe ich das nur gemacht, weil ich es erst lustig fand. Es war obdachloser Punk, Bürgerschaft, ich fand es erst witzig. Und jetzt war ich dann halt drin und dachte mir so, scheiße, jetzt muss ich anstrengen.
Seither bringt Steven im Rathaus immer wieder Anträge ein, um auf die Situation der Obdachlosen in der Stadt aufmerksam zu machen. Am meisten bewegt hat ihn eine Debatte darüber, welche Behörde Kosten für das Frauenhaus in Stralsund übernimmt.
Und ich habe denen ganz klar gemacht, dass es erstmal scheißegal ist, wer da zahlt. Hauptsache, es wird erstmal gezahlt und dass es wichtig ist.
In der Bürgerschaft hat Steven damals von seinen eigenen Erfahrungen in Heimeinrichtungen erzählt. Er hat dafür geworben, dass die Stadt erst einmal ausstehende Summen begleicht. Der Antrag ging durch. Trotzdem merkt er bis heute, nicht alle im Rathaus nehmen ihn immer ernst.
Mehr, dass ich halt belächelt und eher ausgelacht werde für einige Sätze, die ich manchmal fallen gelassen habe. Wo ich mir halt so denke, so, ja, das mag vielleicht für euch lustig sein, aber ich bin halt noch ein Anfänger. So, woher soll ich das wissen, dass es vielleicht lachhaft ist, was ich gerade rausgehauen habe, wenn ich nicht weiß, dass es nicht so funktioniert? Und da muss ich tatsächlich sagen, dass ich mich ein bisschen vom Kopf gestoßen gefühlt habe, weil ich mir dachte so, ihr könntet mir das auch einfach erklären, warum diese Frage, sag ich mal, jetzt nicht so wirklich ernst zu nehmen ist oder sowas. Aber statt einfach nur das zu belächeln, ein bisschen so, haha, der doofe Punk so.
Steven meint, am Anfang hat er einfach nicht gewusst, wie man einen Antrag in die Bürgerschaft einbringt, wie man sich korrekt ausdrückt oder welche Ausschüsse für welche Themen zuständig sind. Wir laufen durch die Innenstadt, vorbei an bunten Giebelhäusern und Klinkerbauten. Vor einer kleinen Einkaufspassage bleiben wir stehen. Am Eingang treffen wir auf zwei Männer neben einer Rolltreppe. Steven kennt sie schon länger. Einer von ihnen stellt sich als Reini vor. Er trägt eine schwarze Brille und hat einen grauen kurzen Bart. Um seinen Hals hat er einen blauen Schal geknotet. Gleich nimmt er Steven in Beschlag und erzählt von seinen Problemen, einen Schlafplatz zu finden.
Und ich sage das, was ich denke, dass die Stadt Stralsund sich nicht um ihre Obdachlosen kümmert. Es gibt genug Häuser, die frei sind.
Ich habe natürlich ein bisschen mehr Glück als er. So. Ich mache ja dieses Househopping und so was, und er hat die Möglichkeit nicht.
Aus den Banken und so werden wir rausgeschmissen durch Security und Polizei. Und das ist schon traurig genug.
Reini meint, es gibt zwar leere Flächen in Stralsund, der Zugang bleibt ihm und anderen Obdachlosen aber oft verwehrt. Auch das Obdachlosenheim hat zwar offiziell genügend Platz, aber auch dort würde er manchmal nicht reinkommen. Dann schaut er zu Steven.
Der ist auch ein sehr kulanter Mensch und er hat auch Verständnis für die Situation, in der wir sind. Und er versucht ja auch irgendwas zu machen, aber wir kommen irgendwie nicht weiter durch die Stadt.
Ich zitiere jetzt mal den Bürgermeister. Niemand muss obdachlos sein, wir haben genügend Wohnungen. Ich denke mir so, ja, wir haben genug Wohnungen, aber das Erste stimmt nicht. So. Das ist nicht die Leute, die auf der Straße landen, die wollen das nicht sein. Die wollen halt auch wieder reinkommen, vernünftiges Leben und sowas haben. Aber die Stadt Stralsund hat kein Interesse, sage ich mal, wirklich hier den Leuten zu helfen. Ich habe auch gesagt, ich kann nichts versprechen. Ich kann nichts mehr machen, als, sag ich mal, auf die Leute gut einzureden. Aber ich wurde auch schon angepöbelt, so, ja, geh doch zum Arbeitsamt. Die geben dir eine Wohnung, wo ich sage so, nein, du kannst nicht zum Arbeitsamt gehen und die geben dir eine Wohnung. Du musst selber eine Wohnung suchen. Das Arbeitsamt kannst du höchstens bezahlen nachher. Und das ist auch ein bisschen komplizierter, als sich die Leute das immer vorstellen. Das ist halt sehr schwer, da wieder rauszukommen.
Steven weiß das aus eigener Erfahrung. Aber er hat jetzt einen Termin, der sein Leben auf der Straße vielleicht bald beenden wird. In 20 Minuten muss er bei der Wohnungsbaugesellschaft sein. Wir laufen weiter.
Ich glaube, ist schon 2-3 Jahre, habe ich bestimmt schon gesucht jetzt nach einer Wohnung. Naja, ich habe halt jeden Vermieter angerufen, ich war auf Immobilien-Scout und wie die ganzen Seiten heißen. Und habe halt immer angerufen, aber die meisten haben gesagt, wir haben halt wieder keine Wohnung. Oder wenn sie gesagt haben, ja, wir haben eine Wohnung, dann haben sie später aber gesagt, ja, wir haben die Wohnung leider jemand anderem vergeben.
Vor ein paar Wochen hat er jemanden in der Bürgerschaft nach einem Kontakt gefragt. Dann ging alles auf einmal ziemlich schnell.
Naja, ich weiß auch nicht, ich fühle mich immer noch ein bisschen murmig, dass ich die Kontakte überhaupt genutzt habe. Weil mir wäre der offizielle Weg, so wie der andere behandelt zu werden, lieber gewesen. Als, guck mal, der ist jetzt Bürgerschaftsmitglied, kriegt eine Sonderbehandlung. Das gefällt mir nicht so sehr. Und im Endeffekt bin ich ein Trottel wie jeder andere auch.
Er verschwindet im roten Eingang eines grauen Plattenbaus. Ich muss draußen warten. Nach ungefähr einer Stunde kommt er wieder raus. Er lächelt.
Ja, ich habe jetzt erstmal den Vorvertrag und hat also alles funktioniert. Ich kriege jetzt endlich eine scheiß Wohnung. Ich bin so gut gelaunt. So, yeah, wow, geil, scheiße, yeah, Mann. Wenn du willst und Lust hast, kannst du ja gerne mitkommen, wenn ich die Schlüsselübergabe habe. Kannst du selber ein Bild machen.
Cool, sehr gerne.
Aber mich stört das halt nicht. Ist halt nächste Woche Dienstag um...
Ich dachte Montag.
Nee, Montag habe ich mir verwechselt. Und da kannst du dann gerne vorbeikommen. Ich kann dir nochmal den Termin schicken dann.
Natürlich will ich bei Stevens Einzug dabei sein. Nach 3 Jahren endlich wieder eine Wohnung zu bekommen, das muss sich unglaublich anfühlen, denke ich. Am Tag vor dem Einzug rufe ich ihn an. Aber Steven geht nicht ans Telefon. Vor ein paar Tagen haben wir noch geschrieben, jetzt antwortet er mir nicht mehr auf meine Nachrichten. Ich entscheide mich trotzdem, nach Stralsund zu fahren. Als immer noch keine Rückmeldung von Steven kommt, gehe ich spontan zu dem Haus, in dem seine neue Wohnung sein soll. Er hatte die Adresse letzte Woche erwähnt, ein alter Klinkerbau im Westen der Stadt. In einem Fenster hängt eine verblichene Hansa-Fahne. Und tatsächlich treffe ich ihn vor der Tür. Neben ihm steht seine gesetzliche Betreuerin, eine freundlich lächelnde Frau mit langen blonden Haaren und grüner Funktionsjacke. Gerade verabschieden sie sich von den Mitarbeitenden der Wohnungsbaugesellschaft.
Ja, dann alles Gute, Herr Braun. Wenn was sein sollte, einfach melden und dann kriegen wir alles hin.
Richtig glücklich sieht Steven irgendwie nicht aus. Er vermeidet den direkten Blick mit mir, schaut auf den Boden, antwortet kurz angebunden. Ich bin überrascht. Natürlich hatte ich erwartet, dass er sich unglaublich freut, endlich eine Wohnung gefunden zu haben. Ich verstehe nicht so richtig, was los ist.
ich mir morgen die Vertragsunterlagen und dann möchte ich Strom.
Okay.
Steven erzählt plötzlich von seiner letzten Bürgerschaftssitzung. Ein bisschen so, als wolle er vom Thema ablenken.
Sie gehen ja zu vielen Sitzungen.
Ja.
Also das ist ja, scheint mir wahnsinnig viel zu bedeuten.
Das ist halt auch richtig. Es geht ja weniger um mich, es geht ja mehr um so die ganze Stadt.
Ja, das ist halt ein bisschen paradox, dass wenn es um sie selber geht, wie oft erreiche ich sie nicht, oder ne?
Ja.
Oder sie melden sich nicht, wenn es wichtig ist?
Ja.
Aber die Donnerstagstermine dort werden eingehalten.
Aber wenn ich als Sikari will, die sind auf Leute ansprechen, sie sollen mir beim Umzug helfen. Ich habe schon so viel anderen geholfen.
Ja, aber was sollen die da reinmachen?
Mir fällt erst jetzt auf, dass Steven außer seinem Fahrrad und seiner Umhängetasche nichts dabei hat. Keine Matratze, keine Waschmaschine und kein Spülbecken.
Was ist jetzt das Wichtigste? Was sollen wir jetzt beantragen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe eine Waschmaschine, einen Kühlschrank, einen Mini-Backofen und einen Mini-Herd.
Genau, also Regale, Schränke.
Mhm.
Was ist jetzt mit, also Sie kriegen eine Matratze, aber reicht Ihnen das Matratze auf dem Boden oder ein Bett?
Wenn, dann würde ich ein Bett, aber das wollte ich mit so Paletten selber zusammenzimmern.
Dass man sich jetzt über sowas wieder Gedanken macht, ne?
Ja, Luxusprobleme. Das sind jetzt nicht so wenig die Probleme, die ich vermisst habe.
Ja, aber jetzt haben Sie nicht mehr das Problem, wo schlafe ich jede Nacht? Ich finde das toll.
Na. Ja.
Gut, ich kümmere mich um den Papierkram.
Okay.
Den angenehmen Teil.
Danke.
Das ist mein Bester.
Ciao.
Ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch.
Sie melden sich morgen um und schreiben mir wenigstens kurz ein Wort.
Nachdem die Betreuerin gegangen ist, will ich Steven in seine Wohnung begleiten. Ich will ihn fragen, wie es ihm geht und warum er sich nicht mehr gemeldet hat.
Tschüssi!
Aber wir schaffen es nur in den ersten Stock. Auf dem Weg zu seiner Wohnung biegt er auf einmal ab. Klopft bei einem Nachbarn, der ihn auf ein Bier eingeladen hat. Der Nachbar lässt mich nicht rein. Steven sagt, ich soll in 2 Stunden wiederkommen, doch ich höre nichts mehr von ihm. Ziemlich frustriert fahre ich zurück nach Berlin. Erst jetzt wird mir bewusst, wie naiv ich vielleicht war, als ich dachte, Steven würde sich einfach über seine Wohnung freuen. Natürlich ist es alles viel komplizierter. Schließlich bringt so ein Umzug auch viel Verantwortung mit sich und neue Unsicherheiten. Ich frage mich, ob ich überhaupt noch mal was von Steven hören werde. 2 Tage später treffen wir uns dann doch wieder. Steven hat mich einen Tag nach der Schlüsselübergabe angerufen, mir erklärt, dass ihm das einfach alles zu viel gewesen ist mit dem Einzug. An einem Donnerstagmorgen stehe ich also wieder vor seiner Haustür. Er wirkt gelöster als noch vor ein paar Tagen, führt mich gleich durch seine Einzimmerwohnung. Er trägt seine schwarze Hose, Stiefel und ein pinkes Pussy Riot T-Shirt. Im Schlafzimmer steht ein kleines, ausgeblichenes blaues Sofa. In der Ecke neben dem Sofa liegt eine kleine, dünne Matratze auf dem Boden. Sonst nichts.
Hier habe ich vor, mir Paletten hinzustellen und eine Matratze dann drauf. Ich brauche hier kein Lattenrost oder so. Mir reicht das einfach, wenn eine Matratze irgendwo liegt. Und viele Poster werden hier hinkommen. Da muss ich aber noch gucken, was ich mir an Postern besorge. Exploited auf jeden Fall, Dead Kennedys.
Das weiß gekachelte Badezimmer ist komplett leer. Steven lächelt immer wieder, als er mir sein neues Zuhause zeigt. Er wirkt ein bisschen stolz, erzählt von seinen Plänen, wo in Zukunft was sein wird. Neben dem Klo stehen 2 leere Flaschen Bier.
Ja, Bad wird tatsächlich jetzt nicht so viel, das wird sehr pragmatisch sein. Da stelle ich einfach eine Waschmaschine hin, weil da auch die Abwasseranschlüsse sind. Hier kommt einfach nur so ein aufklappbares Teil für Wäsche und so weiter hin. Ich weiß nicht, wie die heißt. Wäscheständer, glaube ich. Hier habe ich vor, muss mir noch eine Spüle holen. Aber da hier wird tatsächlich am wenigsten passieren.
Auch die Küche ist leer. Keine Schränke, kein Spülbecken, keine Regale.
Ich weiß nicht, habe ich einen Herd gesichert oder habe ich den nicht gesichert? Egal, ich habe auf jeden Fall noch einen Mini-Backofen gehabt früher. So ein kleines Ding für Pizza und sowas. Und eine Mikrowelle und so eine Elektroherdplatte, also wo nur 2 so eine Elektroden sind. Und ich bin nicht der großartige Koch. Ich bin tatsächlich ziemlich faul. Ich koche nicht so gerne. Ich kaufe mir lieber irgendein Fertigprodukt oder selbst Dosen.
Wir setzen uns auf die Couch ins Schlafzimmer. Steven dreht sich eine Zigarette, zündet sie an. Die Asche klopft er ab und zu in eine kleine Holzkiste.
Ich will jetzt hier erstmal 30 Jahre bleiben. Hoffentlich sogar länger, aber ich weiß nicht, ist das utopisch gedacht jetzt, oder?
Aber ich würde sogar für immer hier wohnen, bis ich sterbe. Also das ist mir tatsächlich sogar eher lieber.
Ich frage Steven, was eigentlich los war das letzte Mal. Wieso er mich vor seiner Wohnung einfach hat stehen lassen.
Kennst du das Gefühl, wenn du der Meinung bist, es läuft zu gut und eigentlich nur so drauf wartest, dass irgendwas passiert und es passiert nichts? Das Gefühl habe ich die ganze Zeit. Ich erwarte irgendwas Schlimmes, aber es passiert nichts. Es läuft mir gerade zu gut und das bin ich nicht gewohnt.
Dann macht Steven ein bisschen Musik mit seinem Handy an. The Exploited, erklärt er. Wir quatschen noch eine Weile.
Ich finde ihre Musik geil, wenn man sich mal so auf ein Bier und dann...
Nach einer Stunde verabschieden wir uns.
Junge, mach's gut, denke ich.
Mach's gut, ciao.
Wir sehen uns.
Auf dem Weg zurück zum Bahnhof denke ich darüber nach, wie leicht es ist, Menschen wie Steven Braun nicht ernst zu nehmen. Mit seinem Zylinder, seiner Lederjacke, auf der Fuck You steht, und mit seiner Krawatte aus Bierdosen. Aber Steven meint es ernst. Ich glaube, es geht ihm nicht nur darum, Obdachlosen eine Wohnung zu verschaffen. Er weiß, wie schwer das sein wird. Politiker zu werden, das hat ihn herausgefordert und verändert. Es hat ihm gezeigt, dass man an seinen Aufgaben wachsen kann, aber dass man dafür eben manchmal auch die Hilfe anderer braucht. Ich muss an einen Satz denken, den er bei unserem ersten Treffen zu mir gesagt hat.
Am Endeffekt würde ich einfach nur sagen können, so, ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe mein Bestes gegeben und ich hatte zwar meine Fehler, aber ich habe doch irgendwie versucht, das richtig zu machen. So. Das wäre, glaube ich, so das Beste, was ich haben könnte, aber das ist, glaube ich, eher das, was mir so mehr Angst macht, weil ich nicht weiß, ob ich diesen Erwartungen gerecht werden könnte. Und ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich einfacher Gedanke.
Wachsen an den Aufgaben und auch an dem Vertrauen, das andere in einen haben. Steven Braun hat das bislang von der Straße bis in die Stralsunder Bürgerschaft gebracht. Ja, und wer weiß, wohin ihn dieser Weg noch weiterführt. Für die Reportage war es das hier an dieser Stelle. Ich bin Katja Bigalke. Danke fürs Zuhören. Tschüss und macht's gut.